Time.
Hallo und herzlich willkommen bei Teamtime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einem ganz spannenden Thema. Und zwar ist es ein Thema, was ja viele betrifft, aber leider wird es erst ernst genommen, wenn es zu spät ist. So ist es meistens. Es geht um Burnout und ich habe einen ganz tollen Gast dabei und das ist Tim Uttke. Hi.
Hi.
Ja, Tim ist Coach für Burnout-Prävention und auch für Stressmanagement und begleitet Menschen dabei, gesund zu leben und auch leistungsfähig zu bleiben bzw. wieder zu werden. Ist ja dann auch immer noch ein Weg. Und ja, sein Wissen kommt nicht aus der Theorie, sondern Tim hat selbst ein Burnout erlebt und wird uns darüber heute auch berichten und ja, hilft jetzt anderen dabei, frühzeitig die Warnsignale auch zu erkennen und ja, Lebensstrukturen gesund zu erschaffen. Und da bin ich ganz gespannt heute auf das Gespräch mit dir. Wir werden darüber sprechen, was können wir als Einzelpersonen tun, um gesund zu leben, aber auch Teams, Führungskräfte, wie können sie Burnout vorbeugen und ja, was dir so in deiner härtesten Zeit geholfen hat. Also ich bin ganz gespannt. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Tim. Und ja, hi.
Ja, hi. Ich freue mich auch total. Das ist ein super wichtiges Thema und je mehr das schon mal gehört haben, desto mehr wissen, wie man vielleicht anfangen kann. Ja.
Ja. Und du hast vorhin schon erzählt, ja, du hast ja gerade schon so eine Weiterbildung gemacht oder die du gerade auch noch abschließt. Atemcoaching, auch eine spannende Sache, die hilft schon mal, sagst du?
Das hilft ungemein. Also ich bin ein Riesenfan generell, Dinge zu machen, die einfach sind, die jeder machen kann, wo man nicht erst noch groß was aufbauen muss, sondern was nebenbei geht. Ich sag's dann auch wirklich so platt. Das geht auf dem Klo, das geht während der Präsentation tatsächlich. Und um sowas geht's. Gangbare Sachen. Super wichtig.
Ja, sehr cool. Vor allen Dingen, wenn du das dem Coachi dann auch mitgibst und das einfach einzubauen ist, weil das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Ja, wie kann ich das einbinden? Erstmal ist es natürlich immer Übungssache und wenn es etwas ist, wo man sagt, okay, das geht so einfach in verschiedenen Lebenssituationen, ist es ja eine tolle Sache. Fangen wir mal vielleicht von vorne an. Ich glaube, das wird auch viele brennend interessieren, mich auch. Wie war denn so dein Weg? Also du hast ja selbst ein Burnout erlebt und da gibt es ja viele, die dann so berichten, ja, dann ging gar nichts mehr körperlich und auch psychisch. Was war so bei dir der Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist hier Schicht im Schacht und ich muss auch einen anderen Weg einschlagen?
Der Moment, den werde ich nicht vergessen. Da habe ich tatsächlich in meinem Bett gelegen und mit meinem besten Freund telefoniert und konnte gar nicht mehr reden, weil ich einfach nur noch geheult habe. Also ich war so überfordert. Damals dachte ich noch von der Arbeit. Es war echt keine schöne Situation. Also ich war Unternehmensberater da noch, ultra viel zu tun, immer, ständig, natürlich, alle ganz, ganz wichtige Menschen. Und es ging nichts mehr. Es ging gar nichts mehr. Das ist jetzt 5 Jahre her ungefähr. War noch vor der Corona-Pandemie, bevor halt viele Leute was Ähnliches auch gemerkt haben bei sich. Und ich wusste überhaupt nicht damit umzugehen. Also das war echt übel. Was ich machen konnte, war im ersten Schritt erstmal sagen, okay, irgendwas muss ich machen. Also habe ich erstmal geguckt, kann ich mich krank melden? Habe ich gemacht, hat überhaupt nichts gebracht. Und dann bin ich eine Woche später das zweite Mal zusammengebrochen und da war dann wirklich klar, okay, da muss was Größeres passieren.
Und hat es dann bei dir der Arzt gar nicht so für voll genommen oder gar nicht erkannt? Oder wie war das dann?
Das ist ja so ein bisschen das Schwierige. Also viele, gerade die Hausärzte, sind gar nicht drauf geschult oder wissen es dann auch nicht genau, kennen die Patienten vielleicht auch nicht gut genug, um zu wissen, ist das jetzt was, das schon seit Jahren schwelt, wo sich eine Person jetzt endlich mal traut, den Schritt zu machen? Oder ist das halt so ein vorgeschobenes, ja, eigentlich brauche ich einen Urlaub oder sowas? Und ganz klassisch wird dann erstmal so eine Überlastungsstörung diagnostiziert. Ich übersetze das gerne mit, ja, ich weiß auch nicht besser, was wir jetzt machen sollen. Und dann geht klassischerweise ja dieser lange Weg los. Also wenn man wirklich sagt, okay, das ist irgendwas Psychisches, da brauche ich einen Fachmenschen, der mir da helfen kann. Und das ist dann klassischerweise in unserem System ja die Suche nach einem Psychotherapeuten oder einer Therapeutin. Das heißt, platt gesagt, ultra viele Telefonate, Webseitenbesuche. Und versuche überhaupt in eine Sprechstunde zu kommen, die in der Regel dann so eine halbe Stunde ist pro Woche zu einer festen Zeit. um am Ende zu hören, ja, wir können gerne mal gucken, ob wir in 6 bis 9 Monaten einen Platz haben mit irgendwem, der dir vielleicht überhaupt nicht gefällt, der Sachen macht, hinter denen du gar nicht stehst, die dir vielleicht auch gar nicht helfen. Aber damit das nicht so schlimm ist, in 2 Wochen kriegst du schon mal das Erstgespräch und da sagt dir der Mensch dann, ja, wahrscheinlich haben sie was, aber ich kann mich gerade gar nicht um sie kümmern. Gucken Sie mal woanders. Und das ist eine unfassbare Belastung einfach am Anfang. Wenn Menschen, die wirklich schon gar nicht mehr können, dann so einen Aufwand haben, das schaffen viele gar nicht.
Ja, das kommt mir bekannt vor, weil ich betreue auch Teammitglieder und das ja, war auch mal der Fall bei einem Teammitglied und sie hat dann händeringend jemanden gesucht. Wie du sagst, das hat ewig gedauert und dann sitzt du erstmal da. Glücklicherweise ist es ja teilweise schon so, dass man jetzt offener darüber sprechen kann, ne? Dass man sagen kann, okay, mir geht's gerade nicht gut. Kommt aber auch immer darauf an, welcher Arbeitgeber ist das, ne? So Unternehmensberater, die werden vielleicht eher sagen, so, na, hier ist das aber gar nicht erwünscht. Du hast hier weiter zu leisten. Weiß ich nicht, wie deine Erfahrung da war, aber es kommt immer darauf an und dann kann ja die Hilfe auch zu spät kommen, ne? Also fatal. Wie war es denn bei dir? Du hast dich krank schreiben lassen, hattest du da irgendwas deinem Arbeitgeber gesagt oder hast du das dann für dich behalten?
Das war zweierlei. Also ich war als Unternehmensberater in Firmen unterwegs und habe eine großartige Führungskraft gehabt. Also mit dem war ich von Anfang an total offen. Das war gar kein Thema. Das Problem war halt nur, der hat mit meinem Projekt nichts zu tun gehabt. Das heißt, während ich von meinem Chef quasi alles machen konnte, hieß es im Projekt aber trotzdem halt, ja, nö, sorry, wir brauchen dich. Geht gerade nicht. Und ich bin dann wirklich erst beim zweiten Zusammenbruch so weit gegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt nicht mehr nett um Urlaub bitten, um irgendwie wieder klarzukommen. Ich bin an dem Punkt, entweder ich kann hier mal gerade Pause machen oder ich werde ausfallen. Und das ist keine Pistole auf der Brust, das ist Realität. Ich kann nicht mehr. Und dann war plötzlich auch alles gar kein Problem mehr. Dann kam ich raus, dann war ich auch ruckzuck ganz raus aus dem Projekt. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Ganz oder gar nicht. Und dann konnte ich tatsächlich überhaupt erstmal runterkommen. Und das war bei mir halt wirklich, ich habe dann am Montag mich krank gemeldet und war für, stimmt gar nicht, ich habe erstmal wirklich Urlaub genommen. So, und habe dann tatsächlich gemerkt, ich sitze zu Hause auf meiner Couch und schaue die Wand an. So, ernsthaft, ich habe nicht ferngesehen, ich habe nicht gelesen, ich habe nicht irgendwelche Sachen gemacht, ich habe da gesessen. Die Sonne ist dann irgendwann untergegangen und ich bin ins Bett gegangen. Und am Donnerstag habe ich halt gemerkt, okay, nächste Woche habe ich nochmal Urlaub. Das bringt's nicht. Es ist keine Chance, dass ich da aus eigener Kraft irgendwie wieder genügend zu Kräften komme, um überhaupt weiter zu funktionieren, geschweige denn wieder auf die Beine zu kommen. Und ja, dann habe ich mich halt wirklich richtig krank schreiben lassen, habe angefangen zu suchen und hatte das riesige Glück, über eine private Zusatzversicherung relativ schnell von Juni bis Oktober dann wirklich stationär mich aufnehmen lassen zu können für 8 Wochen. Und das hat alles für mich verändert. Das war großartig. Die normale Therapie, ambulant, die kam danach. So schnell ging das gar nicht.
Okay, aber da warst du dann schon mal erstmal in guten Händen. Und das war ja so der Beginn auch deiner Reise. Du hast ja ganz viele Ausbildungen auch mittlerweile gemacht in den letzten Jahren und hast dich da enorm weitergebildet. Das ist ja auch so deine Schatzkiste, die du jetzt ja auch mitbringst, ne, mit Burnout-Coaching oder nicht Burnout, Burn-on-Coaching, nämlich. Das wollen wir ja erreichen, nicht auszubrennen, sondern für etwas weiterzubrennen. Und das bietest du ja auch an und du bringst dein ganzes Wissen mit und hilfst da auch den Leuten. Und ja, was sind da so für Methodiken, Tools, die du dann auch ja weiterempfehlst oder die du vielleicht auch selber dann auch gemacht hast aus eigener Erfahrung?
So, ich weiß nicht, ob du noch andere Fragen hast. Ansonsten führe ich die Zeit damit. Klassische Beraterantwort: Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wo jemand ist, was eine Person braucht und wie viel Vorarbeit im Grunde schon da ist. Als ich bei mir angefangen habe, wusste ich überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Ich habe gesagt, ich bin im Juni ausgefallen und bei mir ging das so im Februar los. Da hatte ich ein Seminar besuchen können, wo es um diese MBTI-Persönlichkeitstypen ging. Ich will es gar nicht sagen, solche Systeme sind gut oder schlecht, ein ganz anderes Thema, aber da habe ich zum ersten Mal bei mir gemerkt, hey, ich bin eigentlich so ein kreativer Kopf, der vorweg geht und die Rolle, in der ich war, seit fast 2 Jahren in diesem Projekt, war aber klein-klein, die war bewahren, die war genau das Gegenteil. Und ich habe mich halt komplett verstellt, um in dieser Rolle aber trotzdem gute Ergebnisse leisten zu können und habe es nicht mal gemerkt. Also, ne, manchmal muss man da anfangen und sich überhaupt erstmal fragen, was mache ich denn hier überhaupt? Und da fängt für viele wirklich der Weg an, zu gucken, das, wonach ich mein Leben ausrichte, worauf ich alles irgendwie baue, was ist das? Geht das hier darum? Wir sprechen noch von inneren Antreibern, ganz klassisch. Da gibt es so vier, fünf, von denen hat jeder irgendwie einen Anteil. Und das sind so klassische Sachen wie: sei schnell, mach's allen recht, sei perfekt, streng dich an. Und je nachdem, wie stark die ausgeprägt sind, auf Deutsch gesagt, reißen wir uns den Arsch auf, was vielleicht gar nicht nötig ist. Weil wir glauben, das muss so, weil wir das irgendwann mal in der Kindheit gelernt haben oder uns abgeguckt haben von anderen. Und es gibt bestimmt Situationen, in denen sowas immer angebracht ist. Aber wir Menschen oder der Körper, wir sind Energiesparer. Wenn wir jeden Tag über alles nachdenken, Zähne putzen, gehe ich jetzt links rum oder rechts rum, da werden wir gar nicht fertig. Das kostet viel zu viel Energie. Das heißt, wir automatisieren ganz, ganz viel. Und das machen wir mit allem. Und wenn wir dann immer wieder so eine perfektionistische Schiene zum Beispiel schieben, ist gar nicht notwendig, aber wir hinterfragen das nicht mehr, weil wir das irgendwann automatisiert haben. Und dann kannst du halt gucken, was ist mir eigentlich wichtig? Und ist das mir wichtig? Oder habe ich mir das von meinen Eltern abgeguckt? Oder ist das das, was im Projekt notwendig ist, um angenommen zu werden, dazu zu gehören, um vielleicht auch jeden Monat wieder aufs Neue verlängert zu werden? Also ist es eine absolute Notwendigkeit überhaupt? Und da geht es für viele los. Also, was treibt mich an? Was ist mir wichtig?
Ja, und das ist, glaube ich, es hört sich vielleicht erstmal so einfach an, ist es aber überhaupt gar nicht, wie du sagst. Wir rennen dann immer weiter und nehmen uns vielleicht gar nicht die Zeit, weil viele haben ja Kinder, dann spielen die eine Rolle, dann kümmere ich mich immer um die anderen, kümmere ich mich um das Projekt, aber nicht um mich selber. Und das finde ich gut, dass du da auch den Schutzraum so schaffst und auch die Tools mitbringst, dass ihr dann mal zusammenkommt, okay, was ist denn das, was ich hier gerade eigentlich mache, ne? Und ja, das ist dann der Beginn wahrscheinlich der ganzen Reise. Jetzt bin ich auch ein bisschen neugierig. Du hast vorhin gesagt, du hast ja den Atemcoach jetzt gemacht oder machst da die Ausbildung. Gibt es da irgendwas Einfaches, was wir jetzt machen können?
Absolut, hat damit erstmal nichts zu tun, sondern da sind wir tatsächlich im Bereich, wo es um ganz konkrete, akute Stressbewältigung geht. Und da gibt es ganz einfache Dinge. Das Schöne da ist, man muss es nicht mal vorher üben. Wenn ich so Sachen mache wie, weiß ich nicht, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, da brauche ich ja einen gewissen Vorlauf erstmal, um so gewöhnt zu sein, dass ich dann wirklich den Effekt auch abrufen kann. Atmen ist viel einfacher. Du kannst einfach gucken, dass du dein Ausatmen betonst. Also mit Zählzeiten. Vier Zähler einatmen. Ne? Eins, zwei, in deinem Tempo. Völlig egal, wie das Tempo ist. Eine Sekunde warten oder eine Zählzeit. Und dann so langsam einfach ausatmen, wie du kannst. Für viele ist das dann so eine 7 oder eine 8. Und dann vielleicht nochmal eine Sekunde. Und das macht letzten Endes nichts anderes, als dass du dich so sehr darauf fokussierst und halt wirklich beim Ausatmen bleibst, auch wenn das Herz vielleicht erstmal ein bisschen schneller schlägt oder man das mehr merkt, du entspannst über die Zeit. Nicht über einen Zyklus, nicht über zwei, aber wenn du es ein paar durchmachst, geht das super. Und zwar egal, wo du bist, egal in welcher Lage. Und es bekommt keiner mit. Ganz einfach runteratmen. Oder man kann sich auch einfach mal den Atem bewusst machen, ne? Boxatmung. 4 Sekunden ein, vier halten, vier aus, vier halten, ne? Oder immer Zählzeiten, ist egal. Einfach mal sich auf sowas fokussieren. Dann werden die anderen Sachen weniger wichtig. Was auch super geht in Präsentationen oder, ne, wenn es halt irgendwie öffentlich ist, kleine Schlucke, kaltes Wasser. Einfach schlucken, weil über den Vagusnerv kannst du dich wunderbar entspannen. Mit kleinen Schlucken. Also es sind ganz oft wirklich Dinge, die niemand mitbekommt, die man ganz einfach machen kann und die noch nicht mal so eine Vorbereitung erfordern. Wir können hier jetzt gemeinsam atmen, aber ich glaube, das kann jeder zu Hause auch selber machen, oder? Das ist wirklich sehr, sehr einfach.
Das sind ja schon mal gute Tipps und ich sage dann auch immer schön im Bauch reinatmen, nicht einziehen da, sondern in den Bauch einatmen. Ja, ich will auch mal so ein bisschen auf die Arbeitsumgebung schauen. Da gibt es ja immer so dieses Unternehmen werben damit, wir haben eine tolle Work-Life-Balance. So. Was sagst du denn zu diesem Begriff Work-Life-Balance? Wie kriegen wir das vielleicht hin?
Ich sage auch dazu, es ist schon mal gut, dass der Begriff da ist, weil wir ja generell sehr, sehr viel über Sprache machen und dann haben wir schon mal was, wo jeder irgendwie eine Meinung zu hat und ungefähres Verständnis hat. Wenn es ein bisschen tiefer geht, finde ich den Begriff grausam. Geht für mich gar nicht, weil es diese Balance einfach nicht gibt. Es gibt immer Momente, in denen ist das eine mal stärker, in denen ist das andere mal stärker und das ist okay. Das darf so sein und das wird auch nie rausgehen. Das Wichtige ist halt einfach nicht in so einem Extrem zu leben, nicht eine dauerhafte Hyperfokussierung zu haben. Es ist okay, wenn ich mal, weil was fertig werden muss, vielleicht bis 11 arbeite statt sonst bis 5. Also für mich, das muss ja jeder für sich entscheiden. Es ist okay, wenn ich mal nur 5 Stunden schlafe und nicht 8. Da hat auch jeder seine eigene Zeit, was funktioniert. Bei mir, wenn ich weiß, ich habe weniger als 5 Stunden Schlaf, kannst du mich knicken? Geht nicht. Bin ich einen kompletten Tag hinüber? Bringt nichts. Aber ich finde es wichtig, da so einen Ausgleich zu haben und den für sich zu finden. Und in den Momenten, wo das nicht unmittelbar funktioniert, trotzdem immer wieder auch sich Pausen einzubauen und nicht wie so ein, wenn du dir so ein Girokonto vorstellst, ne? Du kannst halt eine Zeit lang überziehen, aber irgendwann wird es halt echt teuer. Und irgendwann kannst du es nicht mehr ausgleichen. Und das ist, du unterbrichst mich, wenn ich jetzt zu weit abdrifte, ne? Aber das ist im Grunde genau das, was im Burnout ja passiert. Wenn du lange genug deinen Körper überstrapazierst, dann übernimmt der Körper irgendwann. Und Burnout ist nichts anderes als Versagen. Und Versagen ist gerade im Business-Kontext ein sehr, sehr starkes Wort. Aber das ist es. Der Körper versagt dir den Dienst. Er sagt nichts anderes als, merkst du es noch? Offensichtlich nicht. Denn es gehen ja immer Warnzeichen voraus. Und das sind Dinge wie Kopfschmerzen, wie Nackenverspannung. Das sind Dinge wie vielleicht mal Magen-Darm oder dass man anfälliger für Erkrankungen wird, für einen Schnupfen oder sowas. Das sind ja so ganz alltägliche Dinge, dass, ne, die Haut anfängt zu jucken. Und das kennt der Volksmund alles, ne? Zum aus der Haut fahren, da sitzt mir was im Nacken, zieht mir den Boden unter den Füßen weg, noch und nöcher. Aber wir, nicht alle, aber die meisten von uns hören da halt einfach nicht mehr drauf. Weil wir irgendwelche äußeren Einflüsse haben, irgendwas muss ja passieren, ne? Ich muss ja trotzdem funktionieren, die Kinder sind da, genau wie du gesagt hast. Es ist wichtig, da auf den eigenen Körper zu hören und das eben auch anderen beizubringen, wie den Kindern. Oder dem eigenen Team.
Ja, also ganz wichtiger Punkt, ist ja auch schon mal gut, wenn Unternehmen Flexibilität anbieten, Flexibilität im, ja, ne, wie ich mir den Tag einteilen kann. Das hilft ja auch schon vielen, wie du auch sagst, manch einer steht vielleicht lieber später auf, manch einer früher. Das hilft ja auch schon mal irgendwie, dass das vielleicht ein Rhythmus ist, den jeder für sich dann so anpassen kann. Was sagst du denn? Was hilft denn noch, wenn wir jetzt mal, du hast schon das Team angesprochen, aufs Team schauen, wie, ja, können wir da vorgehen, dass wir sagen, okay, wir als Teammitglieder schauen, dass es uns gut geht und auch die Führungskraft ist ja auch ein Teammitglied, sage ich mal, und was empfiehlst du da?
Dreierlei. Wir haben das Unternehmen, das Strukturen stellen muss. Wir haben die Führungskraft, die sehr viel ausbaden muss, sage ich mal, so im Sandwich, gleich ein bisschen mehr dazu. Aber wir haben natürlich auch die Mitarbeitenden selber, die alle was machen müssen. Und ich bin ein riesiger Fan zum Beispiel, ich komme ja aus der IT-Entwicklung und bin ein riesiger Fan von agilen Strukturen. Viele werden Scrum kennen. Und da geht es am Anfang eben los, dass nicht eine Führungskraft hingeht und sagt, Bäm, hier ist die Arbeit, seht zu, ihr habt bis dann und dann, sondern dass das Team gemeinsam wirklich guckt, okay, das sind die Ideen, Wünsche, Vorstellungen des Kunden, wir haben eine gewisse Zeit, wir haben ein gewisses Budget, was ist jetzt das, was wir am besten gerade machen können? Was priorisieren wir? Was bringt den größten Nutzen? Was davon ist realistisch? Und dann wird geguckt, was fällt hinten über oder was stellen wir hinten an? Und wie verhandeln wir vielleicht auch darüber? Ne? Es mag vielleicht weniger erfahrene Mitglieder geben, die sagen, ah, das geht alles ganz schnell, ist kein Thema. Und dann ist jemand Erfahrenes dabei, der sagt, nee, da brauchen wir doch ein bisschen mehr, weil so und so. Oder andersrum. Und sich da wirklich zusammenzusetzen und zu reden miteinander. Einerseits über die Aufgaben, dass ein klares Verständnis für die Prioritäten da ist und für den Aufwand einfach, den das Ganze erzeugt. Aber auch genau wie du sagst, wie arbeiten die Mitglieder dieses Teams im Einzelnen? Ist es möglich, auf persönliche Energiezeiten zu achten oder nicht? Gibt es einen Kern, wo wir alle gemeinsam da sein müssen, weil wir vielleicht auch mit dem Kunden zusammenarbeiten oder über Zeitzonen verteilt arbeiten? Und ich finde es da ganz wichtig, dass das Unternehmen als allererstes wirklich die Strukturen stellt. Das kann über sowas wie eben eine agile Arbeitsweise sein, dass ich ganz klar verankert habe, das Team entscheidet, was geht und was nicht. Und da muss man auch gar nicht so viel Angst haben, denn die meisten haben echt Bock zu leisten und wir müssen die eher bremsen, wenn wir denen das richtige Umfeld geben. Dann aber auch zu sagen, okay, wir brauchen oder ich empfehle regelmäßige Check-ins zwischendurch. Und die heißen dann nicht, hier sind 9 Bilder von Enten. Ne? Welche Ente entspricht heute am ehesten deiner Verfassung? Das meine ich nicht, sondern dass man wirklich guckt, okay, was funktioniert gerade, wo brauche ich Hilfe, wo kann mich jemand unterstützen oder wo kann ich andere unterstützen? Das ist nämlich eigentlich die Idee von so einem Daily. Und nicht, wie ich es auch erlebt habe, wie habe ich gestern die Welt gerettet? Ne? Warum bin ich der Tollste? Und dass man dann am Ende von so einem Zyklus vor allem auch wirklich guckt, okay, rückblickend, was war gut? Wo sind wir richtig stark? Wo können wir uns feiern? Und wo können wir uns aber noch besser unterstützen gegenseitig? Also Teil 1, lange Rede, Strukturen. Dazu gehört auch, dass ein Unternehmen Wissen vermittelt. Wünschenswert wäre sicherlich, wenn alle wüssten, woran man Burnout erkennt. Aber wenn die Führungskräfte strukturell schon mal nah an den Teams dran sind und das beobachten können, oder weitervermitteln können als Multiplikator. Geil, ganz viel gewonnen. Können wir gleich nochmal in Ruhe draufgehen auf die Zeichen. Ne? Die Führungskräfte müssen also immer so ein bisschen gucken, das, was von oben runterkommt an Mission, an Vision, an tollen Zielen, dass sie es möglichst gut verkaufen, weil nicht jede Führungskraft hinter allem stehen kann, was da kommt. Kann gar nicht gehen. Und dass da dann aber die Führungskraft greifbar genug bleibt. Es gibt so ein schönes Kohärenz-Dreieck. Da geht es einerseits um Transparenz. Also wie sehr ist vorhersehbar, wie sich das Unternehmen, die Führungskraft, das Team verhält? Wie sehr ist das, was wir tun oder tun sollen, sinnvoll? Kann ich dahinter stehen oder geht das gegen meine Antreiber oder Glaubenssätze, die ich habe vielleicht, gegen meine Überzeugung? Und das Dritte ist die Machbarkeit. Bin ich mit den Mitteln ausgestattet, um das zu machen, oder kann ich die kurzfristig erlernen oder von anderen mitnehmen? Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich erstmal keinen Burnout geben wird oder dass der Stress nicht aus dem Ruder läuft. Und dafür kann eben die Führungskraft auch stark sorgen. Und die Mitarbeitenden unten letzten Endes sollten sich natürlich selbst ein bisschen kennen. Ne? Wenn ich weiß, wenn ich schlecht schlafe, lass mich erstmal 2 Kaffee trinken und dann können wir reden, ist das eine Sache. Wenn ich weiß, bei der Kollegin ist das Kind gerade krank, die hat auch nicht geschlafen oder was auch immer, dann kann man da auch mal eher Arbeit übernehmen. Ne? Dann kommt Jobcrafting dazu. Also man kann unfassbar viel machen. Das Wichtige ist halt, um das auf den Punkt zu bringen, redet miteinander. Ich brauche eine gewisse psychologische Grundlage, eine psychologische Sicherheit im Team. Und die kann eine Führungskraft mit dem Team gemeinsam herstellen. Aber da muss strukturell erstmal vom Unternehmen ganz viel kommen. Also, wir können das nicht alles nur auf die Führungskräfte abwälzen.
Ja, da müssen die Teammitglieder auch schon selber tätig werden. Ich finde es schön, dass du auch sagst, ich einfach irgendwie was abspulen. Du hast ja da irgendwie so ein Tool genannt, ne? Hier welche Ente. Sondern wirklich zu sagen, okay, warum machen wir denn das? Du hast ja auch gerade gesagt, den Sinn. Und der Sinn liegt darin, wirklich zu erfahren, wo liegen denn die Probleme gerade, wo muss ich vielleicht was abgeben, wo muss ich mir jemanden suchen, der mir hilft, und da auch wirklich offen ins Gespräch zu kommen und nicht einfach irgendwie eine Agenda da abzuspulen, sondern wirklich dann genauer reinzuschauen. Und da sind die Teammitglieder selber gefragt, aber vielleicht auch erstmal Führungskraft oder du hast gerade Scrum erwähnt, der Scrum Master, der dann vorher, okay, wir fragen achtsam nach, was fehlt dir da, wo, ne, wo können wir dir helfen, und ja, das dann auch erstmal vorlebt und dann wird es vielleicht vom Team dann auch verinnerlicht. Ja.
Wenn ich da direkt nochmal reingrätschen darf,
Ja,
das
klar.
ist für mich so dieses super Wichtige. Die Unternehmen müssen das ermöglichen. Es muss Standard sein, es muss normal sein. Es darf nicht sein, oder wir sind noch nicht weit genug, finde ich, in der Gesellschaft, so wie ich das erlebe, auch bei den Klienten immer wieder, dass wir automatisch uns selber melden, wenn irgendwas schiefläuft. Aber wenn ich regelmäßig die Gelegenheit habe, alle 2 Wochen, alle 2 Monate in so einem Teammeeting zu sagen, hey, so und so. Das ist irre wichtig. Es muss immer wieder diese Bühne geben, wo Menschen einfach ja sich mitteilen können. Und da finde ich es zu kurz gedacht als Führungskraft oder als Unternehmen, wenn ich sage, ja, das ist alles Selbstverantwortung. Das mag so sein. Aber ich kann kein Team dadurch führen, dass ich sage, so, das sind meine Erwartungen und seht zu, wie ihr die erfüllt. Wenn ich sehe, dass meine Teammitglieder noch nicht dazu in der Lage sind, das selber zu machen, dann sehe ich das als meine Aufgabe als Führungskraft, dafür zu sorgen. Auch ganz wichtig, das heißt nicht, dass jede Führungskraft jetzt Therapeut sein soll oder Coach sein soll. Ich erlebe es ja auch ganz oft, dass Führungskräfte gleichzeitig noch coachen und dann könnt ihr gar nicht. Lasst das. Ist toll. Es ist ein toller Ansatz, aber holt euch dafür Leute rein. Wir haben alle gewisse Ziele, wir haben alle eine gewisse Agenda, die können wir da gar nicht herausnehmen. Und dann bringt das nicht so viel. Das ist das. Ihr habt genug um die Ohren. Kümmert euch um das, was wirklich wichtig ist. Das, was ihr wirklich leisten könnt.
Finde ich auch einen wichtigen Punkt, als Führungskraft nicht die eigenen Teammitglieder zu coachen. Also ist gut, wenn die Führungskraft ein Coach ist, kann dann vielleicht im anderen Bereich irgendwie ausgelebt werden. Aber wie du sagst, das funktioniert nicht, weil als Coaches müssen wir ja unabhängig sein und der Coachee soll ja selber seinen Weg finden. Und als Führungskraft hast du nun mal da deine eigene Agenda im Hinterkopf, das stimmt schon. Was sagst du denn? Also, du hast ja vorhin auch erzählt, du hast da mit deiner Führungskraft drüber offen gesprochen, dass es dir nicht gut geht. Wie wichtig ist das? Und ja, ich meine, dann geht es ja auch darum, die eigenen Grenzen dann auch mitzuteilen und die Bedürfnisse auch ja, des Teammitglieds zu kennen. Wie wichtig ist das?
Irre wichtig. Unfassbar wichtig. Es ist oftmals so, dass es gibt ja unterschiedliche Burnout-Typen. Und ich nehme jetzt mal so den klassischen Selbstverbrenner, der halt wirklich sagt, ich habe Bock, ich will noch mehr, ich habe Ziele und das macht mir auch alles richtig Spaß. Der Körper unterscheidet nicht. Ist das ein toller Stress oder ist das ein, ne, mit Verlaub, ist das ein Scheißstress? Der Körper merkt einfach nur, da ist jetzt gerade Leistung erforderlich, also stellt er die zur Verfügung. Und wenn er das über einen längeren Zeitraum immer wieder macht, ist irgendwann keine Energie mehr da. Das führt oftmals ja auch einfach dazu, dass wir unser Leben so umstellen, dass wir eben nicht mehr die gesündesten Sachen essen, die unbedingt noch Energie bringen, dass wir den Schlaf haben, der ausreicht, um das alles wieder auszugleichen, dass wir Sport machen, um eben diese Grundanspannung, die immer weiter steigt, wieder auszugleichen. Und irgendwann ist dann halt zu spät. So, und jetzt habe ich so lange gesabbelt, ich habe deine Frage gar nicht mehr. Kannst du mir die noch mal geben, bitte?
Ja, also du hast es schon beantwortet, weil ich gefragt habe, wie wichtig ist es, auch über Bedürfnisse und Grenzen zu sprechen. Die Frage ist aber auch, du hast ja vorhin auch so die psychologische Sicherheit angesprochen. Wie kriege ich diesen Rahmen hin? Also du hast ja immer gesagt, okay, es muss normal sein vom Unternehmen aus. Aber was kann ich, wenn ich Führungskraft bin, auch aktiv tun, dass ich diesen Rahmen, diesen Schutzrahmen auch erschaffe?
Zweierlei aus meiner Sicht. Das eine ist das selber Leben, also selber nicht roboterhaft alles zu können, keine Angriffsfläche zu bieten. Ich muss schon in der Lage sein, als Mitarbeitender mich mit meiner Führungskraft identifizieren zu können. Und das muss nicht immer positiv sein, das darf auch negativ sein. Solange ich eine Fläche habe, an der ich irgendwie andocken kann. Ich muss nicht zu allem Ja und A sagen oder Ja und Amen sagen oder die gleiche Meinung haben. Aber ich brauche eine gewisse Kontaktfläche. Das ist das eine. Und das andere, Strukturen hatte ich ja schon angesprochen, das andere ist wirklich das Wissen. Und da genügt es im ersten Schritt, dass eine Führungskraft immer mal wieder sagt, hey, ne, es gibt die Möglichkeit, dass wir reden. Und es gibt auch folgende Dinge, auf die ihr selber mal achten könnt. Und ich finde es immer ganz wichtig, klarzumachen, dass eine Führungskraft nicht alles alleine machen muss. Die muss nicht noch der ne, Medical Officer sein, sondern einfach dafür sorgen, dass das Team auf sich selber aufpassen kann. Das reicht ganz oft. Denn im Gespräch mit der Kollegin, ne, am gleichen Schreibtisch merke ich viel einfacher, wie geht's der gerade, als wenn der Chef irgendwie reinkommt und alle sich vielleicht nochmal aufsetzen, je nachdem, was das für ein Ambiente auch da ist. Und wenn ich da vorher klar mache, hey, guck mal, es gibt zum Beispiel ein Modell, super einfach, super verbreitet, die Burnout-Uhr. Die hat vier Kategorien. Und meistens achten wir auf so Sachen wie Krankschreibung, oder dass Leute ausfallen. Das ist der vierte Bereich, das ist der letzte. Viel zu spät. Guckt HR vielleicht hin mit Ausfallzeiten oder müssen wir mal ein Programm aufsetzen oder mal ein Personalgespräch führen. Viel weiter vorne. Ich mach's kurz, wir können später weiter reingehen. Am Anfang hast du wirklich die Leute, die hochmotiviert sind, die Bock haben. Die machen Überstunden, die leisten ohne Ende, die übernehmen noch ein Projekt. Geil, Komma. Nur merkt der Körper halt trotzdem, es ist Stress. Dann geht das langsam in die Phase über, wo das alles ein bisschen stagniert. Wo die Leute halt wirklich merken, ah, irgendwie, ich komme nicht mehr so ganz weiter mit dem. Das beginnt alles so ein bisschen zu frustrieren. Die nehmen sich vielleicht zurück. Und so wandern wir nach und nach, ich gehe jetzt nicht alle 12 Stufen da durch, aber so merkst du halt nach und nach, dass die Leute immer so ein bisschen zurückhaltender werden, sich mehr isolieren, nach und nach ihre Werte verändern oder auch versuchen zu rechtfertigen, warum sie sich noch so verhalten. Ne? Ich habe ja nur so viel gearbeitet, um meiner Familie was zu ermöglichen. Aber wenn dann gar keine Zeit mehr für die Familie über ist, oder wenn die Person gar nicht mehr die gleiche ist, weil sie total verbittert wird oder einfach nur noch überlastet ist und damit nicht mehr umgehen kann, dann über viele, viele, viele Stufen kommen wir nach und nach halt eben zu diesem, ja, ne, ich habe körperliche Erscheinungen oder es geht vielleicht wirklich in eine Depression oder ich muss mal austreten, weil das nicht mehr geht. Und weit vorher können wir halt wirklich gucken mit den Kollegen, hey, kommt die Person irgendwie nicht mehr pünktlich oder war die sonst immer wie aus dem Ei gepellt und ist es nicht mehr? Es sind so kleine Dinge, auf die man da achten kann. Und da geht es auch nicht darum zu sagen, ah, guck mal, da erkenne ich jetzt Kategorie 15, sondern wie hat sich dieser Mensch verändert zu dem, wie er vorher war? Und das ist auch so eine praktische Sache für Führungskräfte da. Darf man wahrscheinlich nie sagen, darf wahrscheinlich niemals einen Personaler sehen. Meine Empfehlung ist, macht euch einfach eine Tabelle. Schnappt euch diese Burnout-Uhr, die hat 12 Stufen, nehmt euch eure Mitarbeitenden auf der anderen Seite und dann guckt wirklich Zeitpunkt 1, wie ist die Person? Macht euch einen Haken rein oder so, ne? Ist irgendwas davon da? Und dann beobachtet das über eine Zeit, über ein Quartal oder so. Denn kein Mensch kann sich das alles noch zusätzlich zum Tagesgeschäft merken. Ist viel zu viel. Das sollte man auch nicht fordern. Aber das ist eine ganz leichte Hilfe, um wirklich zu gucken, ah, guck mal, da ist eine Veränderung zu vorher, die mir im Alltag vielleicht untergegangen ist. Aber wenn ich mir das jetzt so nochmal angucke, und dann kann man das Gespräch suchen. Also auch da wieder beobachten, also erstmal wissen, beobachten und dann ansprechen.
Ja, super Tipp, dass man das direkt so aufschreibt, wie du auch sagst, ne? Auch wenn man irgendwie Mitarbeitergespräche führt über ein Jahr hinweg und nach einem Jahr, ja, okay, war in Ordnung, was du gemacht hast, nie, sondern guckt genau hin, was machen eure Leute da und schreibt euch das auf und nehmt euch dieses Tool da zur Hand. Top. Wie ist denn das, wenn, gut, dann bin ich Führungskraft, ich habe mir das so alles aufgeschrieben und merke so langsam, oh, da weicht die Person von den Werten ab, wird ruhiger und irgendwie ist sie vielleicht auch nicht mehr so ordentlich gekleidet oder klingt sich aus, was auch immer. Was empfiehlst du da? Wie würde ich dann den Kollegen, das Teammitglied ansprechen?
Mit einer Frage. Also das Wichtige ist immer Raum geben, Möglichkeiten bieten. Nicht jeder, der ein Problem hat, möchte sich öffnen, kann sich öffnen. Das ist manchmal eine Frage einfach der persönlichen Erziehung. Das kann aber auch eine kulturelle Sache sein, eine religiöse Sache sein. Da ist jeder anders. Und das Wichtige ist, dass es gar nicht darum geht, jetzt alles genau richtig zu machen, sondern einfach ein Angebot auszusprechen. Wenn ich als Führungskraft mich da selber nicht sicher fühle, gibt es mit Sicherheit irgendjemanden in HR, an den ich mich wenden kann, um Hilfe zu kriegen. Oder eben halt auch von außen Hilfe. Aber es reicht wirklich oft einfach so ein ganz banales, hey, hast du mal einen Moment? Mir ist da was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das überinterpretiere oder so. Und ich will auch nicht zu nahe treten. Aber falls da was ist, können wir gerne mal reden oder kannst du gerne auf mich zukommen oder können wir uns jetzt auch gerne mal hinsetzen? Gibt es da irgendwas? Und dann kann man ja einfach gucken. Das Wichtige ist halt, es ist nicht die Aufgabe der Führungskraft, alles dann zu lösen, sondern im ersten Moment das erstmal wahrzunehmen und zu gucken. Und ganz oft kann man dann auf leichte Art auch tatsächlich schon eine Lösung bringen, ne? Wenn es einfach nur mit Arbeitszeiten zu tun hat, weil, weiß ich nicht, ein Kindermädchen ausgefallen ist und man das irgendwie auffangen muss oder so. Manchmal sind es Kleinigkeiten. Aber das weiß man nicht. Und ganz wichtig ist da auch nicht, die eigenen Wertvorstellungen den Mitarbeitenden zu überstülpen, sondern wirklich zu gucken, könnte denen was ganz anderes wichtig sein, wo ich vielleicht sage, ist eine Kleinigkeit oder wo andersrum eine Kleinigkeit für mich vielleicht was ganz Großes wäre. Und da ist die Frage, kenne ich meine Mitarbeitenden so gut? Einfach mal fragen.
Du hast vorhin dann auch gesagt, ja, die Kollegen sollten auch genauer hinschauen, weil die sind ja öfter noch, ja, viel näher dran am Tagesgeschäft. Finde ich auch wichtig, dass man sich vorher da auch zusammen hinsetzt und sagt, okay, so sieht diese Burnout-Uhr aus oder das sind auch Ansprechpartner, die wir hier im Unternehmen haben, außerhalb auch von denen ihr Hilfe bekommen könnt. Dass da vorher schon irgendwie klar ist, was wäre zu tun, falls es dazu kommt. So, ne? Das ist ja auch irgendwie Vorsorge. Ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt mitkriege, okay, ja, ich komme jetzt einfach nicht mehr weiter, ich bin an einem Punkt, dass ich verändere mich persönlich und schlitter da vielleicht so ganz langsam ins Burnout rein und entscheide mich jetzt, zu dir zu gehen. Wie gehst du da vor? Also du hast ja vorhin schon gesagt, du guckst natürlich, ne, wo steht die Person, was ist da so dein Angebot, dass du dann eben diese Person auffängst?
Das Wichtigste hast du schon gesagt. Ich gucke erstmal, wo steht die Person. Denn ich habe da jede Menge aufgenommen, was ich machen kann. Aber ich bin kein Arzt und ich bin kein psychologischer Psychotherapeut. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die eben nur diese beiden Gruppen machen dürfen. Und das ist auch gut so, weil die dann noch viel mehr für gelernt haben und noch viel mehr machen können. Viele Dinge sind in einem stationären Setting zum Beispiel sehr, sehr sinnvoll. Ich war auch froh, dass ich rauskam aus meiner Umwelt erstmal. Ich hätte das nicht ambulant nebenbei machen können. Aber was ich gerne mache, ist halt wirklich gucken, okay, erstmal ist das schon so hart, dass ich da nichts mehr machen kann, dass da andere Spezialisten drin müssen. Und wenn nicht, gucken wir wirklich, okay, wo stehst du gerade? Was ist quasi so der Auslöser bei dir? Und hat der Auslöser was mit den Ursachen zu tun? Ich bin prinzipiell eher ein Fan davon, verhaltensmäßig zu arbeiten oder systemisch. Das heißt, gar nicht gucken, was ist irgendwann mal in der Kindheit schiefgelaufen, sondern wo bist du jetzt, wo willst du hin und wie machen wir das am einfachsten? Und dafür ist es manchmal sinnvoll, auch zurückzugucken. Aber der erste Schritt ist tatsächlich, wo stehst du jetzt? Was macht dich jetzt kaputt? Und wie können wir das erstmal eindämmen? Und das ist ganz oft mit so einer Energiebilanz zu machen. Das ist ein Schritt, den ich ganz oft am Anfang mache. Wirklich gucken, ne? Nochmal Erinnerung, Stress ist nicht immer positiv, nicht immer negativ, da kann beides sein. Dass wir gucken, okay, was sind Aufgaben, die dir wirklich Kraft rauben gerade? Das können auch welche sein, die du gerne magst, die du toll findest. Aber da müssen wir vielleicht dann wirklich ein bisschen runtergehen. Das heißt erstmal akute Entlastung. Wenn die durch ist, ne? Das kann nicht jeder immer für sich machen, da müssen manchmal die Chefs mit dazu oder vielleicht müssen wir auch ganz das Umfeld da wechseln. Das kann sein. Dann ist halt wirklich die Frage, okay, was ist dir eigentlich wichtig und lebst du danach? Das kann auch jeder zu Hause machen. Das ist relativ simpel. Schnapp dir einen Zettel, schreib dir 10 Werte auf. Ganz einfach. Bring die in eine Reihenfolge. Und da können dann so Sachen draufstehen wie: Mir ist es total wichtig, authentisch zu sein, oder mir ist Reichtum ganz wichtig. Das kann alles Mögliche sein. Und daneben ein paar Ziele. Und Ziele, die größer sind als: Ich möchte morgen eine Pizza essen. Ne, das darf gerne riesengroß sein. Und die auch wieder ordnen und dann einfach mal gegenüberstellen. Und dann ist die spannende Frage: Das, was ich erreichen will, schaffe ich das mit den Zielen? Das, was ich erreichen will, schaffe ich das mit meinen Werten? Oder gibt es da einen Konflikt? Ist mein größtes Ziel vielleicht, die ganze Welt zu bereisen und überall super bekannt und wichtig zu sein, aber ein Wert von mir ist Nachhaltigkeit? Wie mache ich das dann? Reise ich dann mit dem Fahrrad? Schnorchel ich? Das ist jetzt ein bisschen locker gesagt, aber das geht auf ganz, ganz viele tiefe Dinge. Und das ist ein guter Anfang, um einfach mal hinzugucken. Und vor allem was, was man auch im allerersten Schritt alleine machen kann.
Ja, klar, kann ich das auch alleine machen. Ich finde es super wichtig, dass es Personen wie dich auch gibt, die einen dabei begleiten, ne? Weil das, ich meine, wir als Coaches sind da schon ein bisschen geschulter da drauf. Jemand, der das halt noch nie irgendwie so erfahren hat, kann das vielleicht von sich aus gar nicht. Und das ist super, dass du auch sagst, okay, ich bin hier, ich biete das an. Und du hast vorhin gesagt, ja, ich bin kein Arzt und so, dass ja, bestimmte Bereiche müssen die Ärzte abdecken. Aber du bringst ja ganz viel Wissen mit, ne? Also ob es jetzt diese Atemtechnik-Ausbildung ist oder ganz viel andere Ausbildung, die du auch oben drauf gepackt hast. Ich glaube, Trainerausbildung hast du auch gemacht. Welche Ausbildung hast du noch so gemacht eigentlich?
Die findet ihr alle in den Shownotes.
Sind wir zu lang dann, ja.
Ich arbeite unfassbar gerne mit Hypnosen. Das ist vielleicht was, was man noch betonen kann. Denn wir sind, ich gehe erstmal davon aus, wir sind alle nicht ganz dumm. Und wir haben uns alle schon mal irgendwie reflektiert, der eine mehr, die andere noch mehr. Und wir kommen aber oft an einen Punkt, wo wir genau wissen, hey, es wäre jetzt besser, früher ins Bett zu gehen. Es wäre jetzt besser, mal Sport zu machen. Es wäre jetzt besser, mich mal vernünftig zu ernähren. Aber wir machen es nicht. Und das hat irgendwelche Gründe. Das ist nicht, dass wir einfach nur faul sind. Und da hilft es wirklich, mit Hypnose mal hinzugucken. Und da geht es jetzt nicht um irgendeine Show-Hypnose oder dass Leute wie ein Huhn gackern, sondern wirklich einfach sanft therapeutisch zu arbeiten und mal zu gucken, hey, irgendwo hast du mal gelernt, dass es gut ist, dich so und so zu verhalten und das bringt dir Vorteile. Die sind dir vielleicht gar nicht bewusst im Alltag. Aber wenn wir da gucken können, warum das gut für dich war, warum das wichtig war, können wir das wiederum nutzen, um dir heute was ganz anderes zu ermöglichen. Dass wir quasi das Gleiche sicherstellen, aber auf einem anderen Weg. Denn ganz oft reicht heute einfach nicht unser Wille aus. Oder nicht langfristig. Dann hört man mal eine Weile mit dem Rauchen auf und es geht wieder los. Oder es kommt mal kurz eine Diätphase und dann kommt das Jojo hinterher. Und da hilft es halt wirklich einerseits sehr, sehr sanft und gleichzeitig wie auf der Autobahn super schnell zu arbeiten, weil wir ganz, ganz viele Blockaden, die wir im Kopf haben, wo wir sagen, ah, das kann doch nicht oder ich würde niemals, die sind da weg. Ich sage immer gerne, stell dir vor, du hast so einen Aufpasser im Kopf, der dafür sorgt, dass du nicht verletzt wirst. Und bevor irgendwas Komisches passiert, was vielleicht dazu sorgen könnte, sagt er erstmal nee. Und den schalten wir nicht aus in der Hypnose, sondern der kriegt eine Cola. Und dem sagen wir, pass auf, nimm dir die Cola, setz dich dahin, guck mal gut zu. Und in dem Moment, wo es irgendwie kritisch wird, kommst du einfach dazu und alles ist gut. Dann machen wir hier Stopp. Und dadurch haben wir wirklich die Möglichkeit, einfach mal offen zu sein und uns einzulassen auf neue Ideen, auf neue Gedanken. Und gerade bei Führungskräften erlebe ich das häufig, dass so kreative Methoden oder so Dinge, die vielleicht schon esoterisch anmuten, plötzlich die sind, die am besten funktionieren, weil es ein ganz anderer Weg ist, weil wir nicht auf diesen ausgetretenen Pfaden unterwegs sind und deshalb einfach mal was ganz Neues ausprobieren und zulassen können. Und ein Arbeitskollege sagte immer, total verrückt, kaum macht man es richtig, funktioniert es.
Schön. Ja, das heißt auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten und wie du auch schon sagst, ne, wir sind immer so in unserem Kopf kognitiv und ja, ich habe schon die nächste Frage und ich habe schon das nächste Projekt und so, sondern einfach mal reinzuspüren, auch in den Körper und ja, auch mal an das Unterbewusstsein ranzukommen. Ja, tolle Methode, Hypnose. Kann ich aber auch nur bestärken, sich einfach mal darauf einzulassen. Schade, dass es teilweise immer noch so ein, ja, Ruf hat, so, naja, das ist irgendwas Esoterisches. Nein, das ist nicht, ne? Sondern kann tatsächlich helfen. Ja, super spannend. Ich glaube, wir können uns auch noch ewig unterhalten.
Ja.
Vielleicht werden wir auch irgendwann noch eine zweite Folge aufnehmen. Also, ich fand es super spannend, auch von deinem eigenen Weg zu hören, wie du selber erkannt hast, da stimmt irgendwas nicht, welche Hilfen du in Anspruch genommen hast, wie du auch vorgehst in den Coachings und ja, auch deine Tipps hier für Teams und für Führungskräfte. Übernimmt da bitte auch mal selber Verantwortung, die Mitglieder. Und auch ja, unternehmenstechnisch muss da eben auch drauf geachtet werden, dass der entsprechende Rahmen da ist und die Offenheit da ist, auch das Feedback von den Mitarbeitern aufzunehmen. Dann kann schon so einiges vorgebeugt werden. Ja, also vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und wie du schon gesagt hast, du hast die Shownotes angesprochen. Da verlinke ich auf jeden Fall deine Seite, Burn-On-Coaching, ja. Also wer jetzt sagt, so ja, Burnout, nee, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, ich möchte da rauskommen oder erst gar nicht da reinkommen und das finden, ja, wofür ich brenne, dann ja, geht doch mal auf die Seite von Tim. Deine LinkedIn-Seite werde ich auch angeben. Vielleicht möchte sich da auch jemand mit dir vernetzen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns auch auf Fragen. Stellt die gerne in den Kommentaren, dann werden wir die auch beantworten.
Sehr gerne. Ich möchte euch ein Bild vielleicht noch mitgeben, denn ich habe am Anfang ja auch lange überlegt, nenne ich es wirklich jetzt irgendwas mit Burnout? Das ist ja so, oh, ne, ganz schlimm schon. Es geht ganz viel um die Stufen davor. Und Burnout oder Stress auch, das ist wie Bobfahren. Am Anfang, wenn ihr den Wagen anschiebt, könnt ihr noch ganz viel machen, aber sobald das Ding einmal unterwegs ist, da hört das erst wieder auf, wenn es wirklich stoppt, wenn keine Kraft, wenn keine Energie mehr da ist. Und ihr habt unterwegs nicht die Möglichkeit, dann groß noch was zu machen. Also das ist es ja wirklich. Die Leute, die betroffen sind, können nicht, die wollen. Aber sie wissen nicht mal mehr, wie sie können. Geschweige denn, können sie dann was machen. Und deshalb ist es wirklich super wichtig, nicht alles abzutun, klein zu reden. Macht was am Anfang. Und das können ganz einfache kleine Sachen sein. Und es geht nicht darum, dass Führungskräfte Therapeuten werden, dass Teammitglieder Therapeuten werden. Ne, das ist einfach nur, es gibt dieses Johari-Fenster, das kennen vielleicht viele. Da geht es darum, was ist mir bewusst, was ist anderen bewusst. Und wir haben einfach alle blinde Flecken, wo wir Dinge von uns selbst nicht wahrnehmen, weil wir Dinge für ganz normal halten. Andere können uns helfen, ohne jede Ausbildung. Wenn ihr einfach sehen, boah, du machst super viel auf einmal oder du bist ein unausstehliches Ekel geworden. Und wenn da die Verbindung einfach steht, dass man sich sowas sagen kann, unfassbar wichtig. Also passt auf euch auf.
Ja, also das möchte ich auch gerne einfach so stehen lassen und wirken lassen. Ja, und ja, jetzt muss ich erstmal selber durchatmen, das ist ja auch das Wichtigste, haben wir gerade schon gesagt.
Ja, immer tief ausatmen.
Bisschen tief ausatmen, genau. Ja, also vielen lieben Dank, Tim.
Danke dir.
Ja, wie gesagt, geht auf die Webseite von Tim, checkt da mal sein Angebot aus und ja, ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns auf eure Rückmeldung und ja, hoffen, dass der Bob immer weiterfährt und zwar mit allen Teammitgliedern drin und helft euch gegenseitig. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, It's Team Time, Baby.